So, heute feiern wir unseren Erntedankgottesdienst. Und wir freuen uns über all die guten Früchte, die in unseren Gärten und auf den Hügeln und Feldern rund um unsere Stadt hier gewachsen sind und die in den letzten Wochen noch laufend geerntet werden. Und wir danken Gott dafür. Wir danken ihm für die Ernte. Wir danken ihm dafür, dass er uns gut versorgt und dass wir in Österreich keinen Hunger leiden müssen, dass unsere Kaufhausregale immer gut gefüllt sind, dass unsere Vorratslager auch alle gut gefüllt sind. Und wir danken auch unseren fleißigen Landwirten, weil wenn die nicht die Ernte einbringen würden und sich die ganze Arbeit mit der Aussaat auf sich nehmen würden, dann würden wir überhaupt nichts ernten. Ne? Dann hätten wir gar nichts. Und eigentlich ist diese Arbeit unserer Bauern eigentlich das perfekte Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch. Auf der einen Seite haben wir die Landwirte, die wirklich viel, viel Geld und viel Zeit da hineinstecken. Im Frühjahr, da werden die Äcker vor- und aufbereitet und dann wird die Saat ausgebracht und vielleicht sogar noch ein bisschen gegossen. Und am Ende werden die fertigen Früchte wieder geerntet. Und ohne diese harte Arbeit gäbe es keine Ernte. Das merkst du auch, wenn du einen eigenen Garten hast. Ja? Wenn du da nichts pflanzt und aussiehst und dich drum kümmerst, und auch wenn du auch nachher dann nicht das wieder erntest, hast du keine Ernte. Aber gleichzeitig sind diese Landwirte aber auch von Gott abhängig. Denn egal wie gut der Boden vorbereitet wurde, egal wie gut die Saat gut ist und egal wie viele Erntemaschinen man besitzt und bereitstehen, wenn Gott kein gutes Wetter und kein gutes Wachstum schenkt, dann wird es auch nichts zum Ernten geben. Ja? Also ich gebe zu, dass ich als ehemaliger Stadtmensch früher von all dieser Arbeit überhaupt nicht wirklich viel mitbekommen habe. Also die in Wien, die Kaufhausregale, die waren immer echt gut gefüllt. Immer so jede Jahreszeit mit allen gleichen Sachen. Also da sah man keinen großen Unterschied. Und ich habe eher die ganzen Ecke rundherum immer so als Erholungsgebiet wahrgenommen. Jetzt spazieren kann und so weiter. Aber jetzt, wo wir hier einen eigenen Garten haben und vor allem seitdem wir einen Hund haben und ich jeden Tag eine Runde, eine Kontrollrunde um die Ecke der Umgebung mache, sozusagen, jetzt sehe ich erst wirklich, was da wirklich alles für Arbeit dahinter steckt. Was da alles passiert. Ja. Und ich sehe einfach wirklich, wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viel Arbeit die Landwirte in diese Äcker hineinstecken. Wie sie darauf achten, dass wirklich die Erde gut aufbereitet ist. Ja, wo sie das so manchmal so durchgeben, dass genug Stickstoff drinnen ist. Dass sie immer wieder auch so Mulch draufgeben, sozusagen, damit die Erde fruchtbar bleibt und das Ganze eingearbeitet wird. Und ja, dann tun sie aussehen und dann sehe ich auch so, wie sie dann wirklich nach der Aussaat, so ein bis zweimal die Woche, sehe ich da einen Bauern, der immer mit nervösem Blick um seine Ecke mit dem Auto herumfährt und schaut, ob eh alles passt, ja. Ob man nicht irgendwo eingreifen muss, ob eh alles passt, ja. Und dann bei der Ernte sehe ich auch oft wirklich so, dass auch das Rennen gegen die Zeit, ja, wenn das Wetter umschlägt, dann musst du manchmal dich wirklich beeilen, dass du wirklich noch die Ernte reinholen kannst, ja, dass nicht alles wieder kaputt geht, ja. Aber wisst ihr, was mich von diesen täglichen Runden am allermeisten fasziniert? Dass da wirklich etwas wächst. Es ist wirklich faszinierend. Zuerst ist da wirklich nur so ein schwarzer Acker. Und dann tut sich lange Zeit nichts. Und ich bin mir gar nicht sicher, hat der Bau schon ausgesät oder nicht ausgesät? Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Dann irgendwann sprießt da so kleine grüne Punkte hervor. Zuerst nur ganz klein und winzig. Und dann werden es immer mehr und mehr. Und langsam erkennt man, ah, ja genau, da hat der Bauer ausgesiebt. Man erkennt die Spuren der Aussaat. Und dann erkennt man auch langsam, auch was der Bauer da angepflanzt hat. Das ist aber auch so ein Rätselraten. Was ist es diesmal? Ja? Ist es Getreide? Ist es Mais? Ist es Zuckerrüben? Ist es Kartoffeln? Sind es Kürbisse? Also wisst ihr, unser Molly, unser Hund, der liebt es, wenn das Getreide so ungefähr so 20 cm hoch ist, so 20 cm. Wenn man dann, wenn sie dann über den Acker drüber läuft, der hat eine herrliche Bauchmassage. Ja, das liebt sie. Das ist auch der späteste Zeitpunkt, wo ich noch das zulasse, dass er darüber läuft. Ja, und dann wächst es weiter und weiter und wird größer und größer. Und ich schaue jedes Mal ganz genau, da ist niemand, der an diesen Halmen dran zieht. Da ist niemand, der durchgeht und jeder Einzelne irgendwie noch extra düngt, extra gießt oder was auch immer. Die Dinger wachsen einfach. Die Saat in diesem fruchtbaren Boden, die wächst einfach von ganz alleine, von ganz selbst. Oft sogar, weil ich denke, was ich in meinem Garten alles gieße, ja, und ich merke, die Bauern, die gießen da nicht extra und es wächst trotzdem. Irgendwie ist das ein echtes Wunder. Es wächst. Wir leben in einer Welt, in der Dinge von selbst wachsen, wenn die Umgebung passt. Das finde ich echt faszinierend. Und das gilt nicht nur für Lebensmittel. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Kinder auch ganz von selbst wachsen? Ganz von alleine werden alle irgendwie größer und größer und irgendwie die Gliedmaßen bilden sich alle aus. Ja? Ich meine, ich gebe zu, ab und zu ist es dann, ist ein am länger als der andere und so weiter, da kann ja sonst so Sachen passieren. Aber im Grunde, jedes Kind wächst alleine. Und sogar du als Erwachsener, du bist auch ganz alleine gewachsen. Wenn du gut versorgt bist und alles rundherum passt, dann wächst du, ja, dann wächst du sogar noch weiter. Aber es ist sogar noch krasser. Alles, was der Bauer aussieht, wächst nicht nur, sondern es vermehrt sich auch. Aus einem Korn wächst ein Halm, mit urvielen weiteren Körnern drauf. An einer Roggenähre wachsen ca. 50 bis 60 Körner. Auf einer einzigen Ähre. Das ist, wenn man alle Körner, die da wachsen, wieder aussehen würde, würde sich im nächsten Jahr das Getreide verfünfzigfachen oder versechzigfachen. Deshalb ist auch beim Obst. Jeder Apfel hat 5 bis 10 Kerne, aus denen wieder ein Apfelbaum wachsen kann. Wir leben in einer Welt, in der Dinge wachsen und sich vermehren können. Es gibt sogar Leute, die machen das mit Geld. Sie investieren ihr Geld in eine gewinnbringende Sache und dann wächst das Geld und vermehrt sich. Und wird langsam aber sicher mehr. Also mir ist das noch nie passiert. Bei mir wird das Geld immer weniger. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich das Geld immer nur ausgebe und nicht investiere. Ich habe viele Experten unter uns. Könnt ihr vielleicht mal Tipps geben? Was? Also nehmen wir mal an, da kommt jetzt jemand herein, ein wildfremder Mensch, der urbegeistert von uns und sagt, so, da habt ihr 500.000 Euro, das schenke ich euch. Was könnten wir mit den 500.000 Euro machen, damit sich dieses Geld vermehrt? Habt ihr ein paar Ideen?
Lieber 500.000 Freunde als 500.000 Euro. Du kannst dann jeden angehen.
Ich glaube auch, dass man
ja.
Was man Auto kaufen und verkaufen. Auto kaufen und verkaufen.
Aber da gibt es weniger.
Kaufen und dann teuer
verkaufen. Achso, kaufen und dann teuer verkaufen, okay.
Ich glaube, es ist wichtiger, was man mit dem Geld macht, oder ob es sich vermehrt.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Und lieber das tun, was der Herr sagt, wo sie investieren soll. Also irgendwo, wo Gott nur ist und man ja
wahrgeht. Ja. Jetzt hätte ich gedacht, ich kriege von euch ein paar Finanztipps, aber, aber ihr habt so viel bessere Vorschläge, ja. Weil das stimmt schon, es gibt jede Menge Finanztipps, wie man aus Geld mehr Geld machen kann.
Ja, das ja? passiert ein bisschen durch Ausbeutung.
Ausbeutung. Ah, okay. Aber ich habe schon recht, weil angenommen, wir würden jetzt wirklich so viel Geld bekommen und wir würden das irgendwie investieren, damit wir dann mehr Geld haben. Was ist das Ergebnis? Dass wir mehr Geld haben. Ja? Aber man könnte dieses Geld auch nehmen und so investieren, dass viele Menschen etwas davon haben. Man könnte in Afrika Schulgeld zum Beispiel bezahlen. Dann würde man vielen Menschen ermöglichen, eine Schule zu besuchen. Man könnte, wie Peter vorgeschlagen hat, sozusagen jedem, vielen Menschen quasi ein Geld schenken, dass die das wiederum in ihrem Leben investieren können. Ja? Da hätte man eine irrsinnig große Breitenwirkung von dem Ganzen. Ja? Das stimmt. Aber wie auch immer, wir leben in einer Welt, in der in der Passumgebung Dinge sich vermehren oder Wert von etwas, Dingen, etwas sich steigern kann. Und das funktioniert auch bei uns Menschen eigentlich sehr gut. Auch wir können uns vermehren, das geht auch. Aber es geht auch in diese Richtung, wenn wir Gutes in unser Leben hereinlassen, dann wird auch dieses Gute in uns wachsen und mehr werden. Wenn sich unser Leben mit Lachen, mit Freude und mit Hoffnung füllt, dann wird dieses Lachen und die Freude und die Hoffnung mehr werden. Und vielleicht werden wir sogar andere anstecken. Das wird sich vermehren. Leider funktioniert es auch mit negativen Dingen. Wenn wir Neid, Hass, Bosheit in uns hereinlassen, dann wird auch das sich vermehren und wachsen. Und ganz schlimm ist es auch einfach mit der Angst. Wenn wir Angst in uns Raum geben, dann wird diese Angst größer und größer und größer. Bis zu dem Moment, wo wir uns diese Angst stellen. Das braucht man Mut. Aber wenn wir uns diese Angst stellen, dann geht sie wieder auf ihr normales kleines Maß zurück, was es eigentlich ist. Wir leben in einer Welt, in der Dinge einfach wachsen und mehr werden. Und das können gute Früchte sein und das können auch Unkraut sein. Disteln wachsen auch super in dieser Welt. Und wir haben es in der Hand, was wir kultivieren und was wir ausreißen. Das ist in unserer Hand. Markus erzählt uns in seinem Evangelium von einem Moment, wo Jesus genau dieses Bild von Saat, Wachstum und Ernte aufgreift. Wo er sagt, so wie ein Same in der passenden Umgebung eigentlich ganz von selber wächst und Frucht bringen kann. So ist es auch, wenn wir Gott in unser Leben hereinlassen. Gott ist wie ein Same, aus dem viele gute Sachen wachsen können. Und wir sind wie der Acker, auf dem Gottes Same ausgesät wird. In Markus Kapitel 4, Vers 3. Jesus, ein Bauer ging hinaus, um zu sehen. Mancher der Samenkörner, die er auf dem Feld ausstreute, fielen auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Andere fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten, doch unter der heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste ja keine Nahrung fanden. Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen, die zarten Halme erstickten, sodass sie keine Ehren trugen. Wieder andere fielen auf fruchtbarem Boden und brachten eine Getreideernte mit dem 30, 60, ja 100-fachen Ertrag. Und ein wenig später erklärt Jesus das Gleichnis an seine Jüngern. Gott ist wie ein Same, aus dem viele gute Sachen wachsen können. Aber ob es überhaupt einmal so weit kommt, liegt zuerst einmal an uns. Der Same, der auf den harten Weg fällt, er meint die Menschen, die die Botschaft hören, doch gleich kommt der Saat und nimmt ihnen alles weg. Die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für die Menschen, die die Botschaft hören, mit Freude aufnehmen. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Und wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, dann geben sie wieder auf. Der mit Dornen bewachsene Boden verweist auf die Menschen, die die gute Botschaft hören und annehmen, Doch sie wird von Alltagssorgen, von den Verlockungen des Reichtums und dem Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen und reichlich Frucht bringen. 30, 60, ja 100 Mal so viel, wie gesät wurde. Also so wie der Bauer auf dem Acker den Acker auf- und vorbereiten muss, so müssen wir auch wir uns für Gott bereit machen. Auch wir müssen uns für Gott weich machen und öffnen und ihn hereinlassen. Wir sind der Acker, auf dem Gott seine Saat aussehen möchte. Und die Frage ist, sind wir ein harter Boden, in dem nichts eindringen darf, in dem wir nichts hereinlassen? Sind wir so ein Boden? Oder sind wir ein felsiger Boden, wo alles nur oberflächlich bleibt? Also ein bisschen darfst du oben schon grün werden, aber bloß nicht tiefer hinuntergehen. Oder sind wir vielleicht ein Acker voller Dornen, voller Disteln, wo das nur etwas Neues überhaupt keine Überlebenschance hat. Es kann zwar unten mal Wurzel schlagen, es kann ein bisschen anfangen zu wachsen, aber die Disteln sorgen dafür, dass da kein Licht durchkommt und dass alles wieder aufgesaugt wird. Sind wir sowas? Oder aber sind wir ein guter Boden? Jemand, der Gott hört und annimmt und hereinlässt? Sind wir ein Ort, wo Gottes Worte tiefe Wurzeln schlagen können? Wo Gott mit uns wirklich in die Tiefe gehen kann? Und wo wir auch immer wieder diese Dornen und das Unkraut entfernen, damit Gottes Pflanzen in uns genug Luft und Raum haben. Ja? Damit Gottes Pflanze sich entfalten kann. Und er beschreibt ja echt wunderschön, das ist unser Part. Das ist unser Part an dem Ganzen. Ein guter Boden, der Gottes Wort aufnimmt und wir schauen dafür, dass wir das Unkraut immer wieder zur Seite räumen, damit Gottes Pflanze genug Licht hat. Und dann erzählt Jesus weiter, was Gottes Part an dem Ganzen ist. Was passiert, wenn wir Gott in unser Leben hereinlassen, wenn wir mit ihm in die Tiefe gehen, wenn wir regelmäßig die Dornen und Disteln wegräumen, damit Licht hereinkommt. Wenig später sagt Jesus, ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus und ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Das ist genau das, was ich da herum beobachte. Ja? Wenn es einmal alles vorbereitet ist, dann wächst es eigentlich von selbst. Wenn der Same einmal auf guten Boden gefallen war, dann wächst er von ganz alleine. Manchmal denken wir als Christen, dass wir urviele Dinge machen müssen und uns anstrengen müssen und alles Mögliche leisten müssen. Aber Jesus sagt, nein, Gottes Saat wächst von ganz alleine. Es braucht nur einen guten, fruchtbaren Boden. Und es braucht genug Platz. Und wir sind ein guter Boden, wenn wir Gottes Wort hören und annehmen. Und wir geben Gott genug Platz, wenn wir diese Disteln der Alltagssorgen einfach mal Daune hauen. Und die Verlockungen des Reichtums und das Verlangen nach schönen Dingen hinter uns lassen. All das, was Gottes leise Stimme in uns übertönen kann. Und dann erzählt Jesus noch ein Gleichnis. Jesus fragte, wie kann ich das Reich Gottes noch beschreiben? Womit könnte ich es vergleichen? Es ist wie ein winziges Senfkorn. Obwohl das Senfkorn zu den kleinsten Samenkörnern gehört, wächst es doch zu einer der größten Pflanzen heran, mit langen Zweigen, in denen die Vögel Zuflucht finden. Also auf gut Deutsch, lass dich nicht täuschen. Das, was am Beginn so winzig, klein und unbedeutend ausschaut, und du denkst, oh, das dauert ja ewig, bis das wächst, bis ewig, bis man da was sieht. Ja? Mit der Zeit kann Gott große, wunderbare Dinge in deinem Leben wachsen lassen. Und wer weiß, vielleicht bist du sogar am Ende ein Zufluchtsort für andere Menschen. Wir feiern heute unser Erntedankfest. Und Ernte ist eigentlich dieser wunderschöne Abschluss dieses Kreislaufes von Saat, Wachstum und Ernte. Gleichzeitig auch wieder der Beginn eines neuen Kreislaufes. Ja. Und vielleicht ist die Frage, wo du gerade in deinem Leben stehst. Ja. Bist du schon, durftest du schon etwas ernten? Durftest du schon Früchte einbringen oder sehen, die in deinem Leben gewachsen sind? Durftest du schon etwas kosten? Oder vielleicht stehst du so kurz vor der Aussaat, vielleicht vor einer neuerlichen Aussaat, und du fragst dich, was du gerne pflanzen möchtest, ja, in was du gerne investieren möchtest, von dem, was Gott dir geschenkt hat. Oder vielleicht hast du schon gesehen und du bist in dieser Wartephase, wo du beim Dingen, beim Wachsen zusehen kannst. Wir hatten dieses Jahr zum allerersten Mal wirklich ganz, ganz viele Äpfel. Ganz, ganz viele Birnen. Also ich weiß, dass wir eingezogen sind im ersten Jahr, wir hatten einen Apfelbaum und der hatte einen Apfel. Den haben wir feierlich geerntet. Feierlich in drei Teile aufgeschnitten, dass jeder von uns einen Teil davon essen durfte. In den Jahren darauf hatte er überhaupt keine Äpfel. Da war man sich nicht mehr ganz sicher, okay, kommt da doch was. Und dieses Jahr war der volle Äpfel. Das gleiche mit den Birnen. Dieses Jahr waren die volle Birnen. Ja. Und ich habe dann gedacht, da gibt es ein anderes Problem noch. Ja. Wo erkennst du, dass die Dinge jetzt wirklich reif sind? Weil einmal waren ein paar Äpfel drauf in einem Jahr und dann waren wir uns nicht sicher, haben wir gewartet und gewartet und gewartet und dann erst im Oktober geerntet und dann war alles zerfressen von Wespen und Ameisen. Da dachte ich, okay, jetzt haben wir so lange gewartet. Ja. Aber wie erkennt man, ob die Frucht jetzt schon so ist, dass man kann? Also ich habe jetzt dann ab August regelmäßig einen Apfel gegessen, nur um zu schauen, ah, sauer, na, sauer, ah, ein bisschen süß, ah, ein bisschen noch. Irgendwie um den richtigen Zeitpunkt irgendwie zu erwischen. Ich hatte mir genug Äpfel, da konnte ich mir das leisten. Hast du gewusst, dass es vier Parallelen gibt zwischen einer reifen Frucht und einem reifen Christen? Die erste Parallele ist Schönheit. Eine reife Frucht ist schön. Und dasselbe gilt auch für einen reifen Christen. Wenn jemand Gott in sein Leben gelassen hat und Gottes Samen wachsen darf, dann entfaltet sich eine innere Schönheit. Eine Schönheit, die auch andere Menschen merken. Ja. Im Galaterbrief gibt es so eine Liste von Früchten, die an schönen Früchten, die wachsen können. Das könnt ihr nachlesen. Das zweite Kennzeichen einer reifen Frucht ist, also ihr könnt euch denken, ich habe die Birnen immer wieder angegriffen und die Äpfel gegriffen. Was habe ich da versucht herauszufinden?
Den Härtegrad.
Den Härtegrad, genau. Ob sie schon noch steinhart sind oder schon ein bisschen nachgeben. Ja? Eine reife Frucht ist mild, also das Gegenteil von hart. So wie eine reife Birne wirklich schön weich wird, so hat ein reifer Christ kein hartes Herz. Und er lässt sich auch leicht von Gott prägen. Ein drittes Kennzeichen ist die Süße. Reife Früchte schmecken süß und nicht bitter und nicht sauer. Genauso haben reife Christen auch keine Bitterkeit mehr im Herzen und laufen auch nicht mit sauren Mienen herum. Also für mich legendär war einmal eine Predigt, die ich vor vielen, vielen Jahren gehört habe, von einem ganz alten Missionar, der zu uns Jungen gemeint hat, was immer ihr tut, aber legt eure Falten auf freundliche Art. Lächelt viel, damit die Falten dann ein freundliches... Die Falten kommen sowieso, aber legt sie auf freundliche Art. Ja, und das vierte Kennzeichen ist dann... Das ist auch klassisch, gell, wenn man die Birnen so ein bisschen und die Äpfel Was sollte passieren? Ja, genau, sie gehen leicht runter, ja. Du musst nicht mit aller Kraft ziehen, damit sie endlich vom Ast runtergehen, sondern du brauchst nur ein bisschen und sie fallen dir quasi in die Hand, ja. Auch ein Kennzeichen von reifen Früchten. Reife Früchte fallen leicht vom Baum in die Hand dessen, der sie erntet. Und auch bei einem reifen Christen muss Gott es nicht zerren, wenn er dich führen möchte, sondern er kann dich. Ein reifer Christ lässt sich gerne führen und leicht von Gott führen. Und so wünsche ich euch, dass Gottes gute Früchte in euch allen zur Reife kommt, auf dass eure innere Schönheit hervorstrahlen darf, dass euer Leben von Milde und von Süße geprägt ist und auf dass ihr leicht in Gottes Hände, dass ihr euch leicht in Gottes Hände fallen lässt, wenn er euch führen möchte.